Flammen am Augenhintergrund, Zysten, geformt, oval und rund.
Welcher Krieger wütet denn hier wie ein wirklich wildes Tier?
Ein dickes Ödem in der Makula ist nicht allzu selten da.
Es ist der Retinalvenenverschluss. Bei Ischämie ist Lasern ein Muss.
Herzlich willkommen zu Ophthomania, unserem Podcast über die Augenheilkunde. Heute haben wir einen ganz speziellen Gast bei uns, und zwar ist Professor Dr. Nicolas Feldgen bei uns, begleitet uns heute durch diese Aufnahme, weil wir heute über ein Thema sprechen, was ein Spezialgebiet ist. Und zwar handelt es sich da um die retinalen Gefäßverschlüsse. Außerdem wieder dabei ist einmal die Nina, der Mohammed und ich, Patricia.
Hallo.
Hallo.
Hallo von mir aus. Ich freue mich, dass ich dabei sein darf.
Herzlich willkommen. Dank, dass du mitmachst. Herzlich willkommen in unserer Runde. Ja, was wollen wir heute eigentlich nach dem Podcast wissen oder aus diesem Podcast mitnehmen? Eigentlich die typischen Befunde des retinalen Venenverschlusses, wie das Ganze ausschaut, was die Patienten für Symptome angeben, welche Diagnostik brauchen wir beim retinalen Venenverschluss, worauf muss man achten, Risikofaktoren, die den retinalen Venenverschluss bedingen können, Komplikationen, die gegebenenfalls im Verlauf auftreten können und natürlich auch Therapiemöglichkeiten.
Und zunächst einmal kann man sagen, dass wir bei dem Venenverschluss zwischen dem Venenastverschluss und dem Zentralvenenverschluss unterscheiden. Und die Prävalenz liegt ungefähr bei 0,3 bis 3,7%. Und dabei ist die Prävalenz des Venenastverschlusses ca. 5-mal so häufig wie beim Zentralvenenverschluss. Und 60% aller Patienten haben eben einen solchen Astverschluss. Bei 7% handelt es sich um einen Hemizentralvenenverschluss. Das bedeutet, dass eben nur eine Hälfte sozusagen betroffen ist und die horizontale Raphe nicht überschritten wird. Und ein Drittel der Patienten hat dann einen Zentralvenenverschluss.
Ja, spannende Zahlen, Patricia. Aber welche Symptome haben die Patienten denn?
Die Patienten beschreiben in der Regel eine subakute, schmerzlose Sehverschlechterung und vor allem morgens. Das ist ganz typisch, weil hier der Druck im Venensystem höher ist. Gegebenenfalls berichten sie auch über welliges Sehen, also über Metamorphopsie, wenn ein Makulaödem vorliegt. Es kann aber auch sein, dass die Patienten überhaupt nichts merken, dass das Ganze asymptomatisch verläuft, und das ist vor allem dann der Fall, wenn der Verschluss zum Beispiel nasal liegt und peripher ist. Und Nicolas, was sehen wir am Fundus? Also wenn der Patient zu uns kommt, welche typischen Zeichen haben wir?
Also da muss er erstmal unterscheiden zwischen dem Venenastverschluss und dem Zentralvenenverschluss. Beim Venenastverschluss ist die Papille nicht betroffen, beim Zentralvenenverschluss ist die Papille eigentlich immer geschwollen, meistens auch zirkulär. Beide Verschlussformen vereint, dass sie gestaute Venen haben. Die Venen sind also nicht mehr so langgradig gezogen, sondern eher etwas geschlängelt. Beide vereint, dass sie streifige Blutung haben, gerade im frischen Stadium. Das unterscheidet das frische Stadium vom chronischen Stadium. Da werden die Blutungen dann runder, ein bisschen vereinzelter, isolierter. Und man kann mehr Netzhautfläche wieder sehen, wenn so ein Verschluss mal 6-8 Wochen alt ist. Und beide vereint auch, dass ischämische Areale durch sogenannte Cotton-Wool-Herde sichtbar sind, weil dort ein Stau des Axoplasmas stattfindet und die sich als so kleine weißliche, flauschige Veränderungen zeigen. Das sind so die typischen Veränderungen bei beiden Verschlüssen. Aber der Hauptunterschied zwischen dem Venenastverschluss und dem Zentralvenenverschluss ist, wie du bereits gesagt hast, eben der sektorförmige Fall beim Venenastverschluss und der flächige, komplette Befall beim Zentralvenenverschluss. Das ist so, die Fläche macht die Diagnose. Wenn ein Verschluss älter wird, dann sehen wir auch andere Veränderungen, zum Beispiel diese Neovaskularisation, Proliferation, als Zeichen des Versuchs des Auges, sich Sauerstoff zu besorgen, was aber meistens dann zu weiteren Komplikationen führt, zum Beispiel zu Glaskörperblutung.
Und welcher Patient bekommt typischerweise einen Zentralvenenverschluss?
Ja, also das typische Alter von den Patienten mit Venenverschluss liegt so bei 65 Jahren. Da gibt es natürlich alle Abweichungen in alle möglichen Richtungen. Aber so mit 65 Jahren ist der Gipfel erreicht. Man kann aber sagen, je älter man wird, desto wahrscheinlicher wird ein Venenverschluss. Das zeigen jetzt Daten von einer großen Meta-Analyse aus Asien. Sehr schön, dass das eine ganz steile Kurve ist. Je älter man wird, desto größer ist das Risiko, wobei das Risiko immer noch relativ gering ist. Gut, und die typischen Risikofaktoren, die wir sehen bei den Patienten, die einen Zentralvenenverschluss oder einen Venenastverschluss haben, ist zusätzlich noch ein Bluthochdruck. Das ist für mich Risikofaktor Nummer eins, also nicht Bluthochdruck per se, sondern ein schlecht eingestellter Bluthochdruck. Es sind andere kardiovaskuläre Risikofaktoren wie Cholesterinämie, dann Rauchen beispielsweise, Diabetes und ein Übergewicht. Das sind diese ganzen Dinge, die man immer hört, wenn man zum Arzt geht, dass sie nicht gesund sind. Also das ist alles, das führt letztendlich zum vaskulären Problem und in dem Fall zu einem Venenverschluss. Am Auge ist der Hauptrisikofaktor das Glaukom. Glaukom erhöht das Risiko für einen Gefäßverschluss um Faktor 7. Das ist wirklich eine ordentliche Zahl. Und man kann andersrum sagen, 70% der Verschlusspatienten haben ein Glaukom. Also das ist ein Risikofaktor, den wir als Augenärzte unbedingt ausschließen müssen. Und man muss jetzt nicht als Glaukompatient Angst haben vor einem Venenverschluss, aber es ist eine Motivation, eben seinen Blutdruck, seinen Augendruck einzustellen. Ja, bei den jüngeren Patienten wird immer viel diskutiert, warum jüngere Patienten, sagen wir mal um 30 Jahre, einen Gefäßverschluss haben. Das kommt ja vor. Also mein jüngster Patient war 8 Jahre, der einen Gefäßverschluss hatte.
Wow.
Und da gucken wir tatsächlich häufiger nach Gerinnungsstörungen. Das ist aber ein schwieriges Feld. Das war früher vor 20 bis 30 Jahren sehr modern zu gucken. Mittlerweile hat sich die Euphorie ein bisschen gelegt, weil wir selten was gefunden haben. Und vor allem die Schwierigkeit ist, wenn man was findet, dann wissen wir nie so richtig, wie man damit umgehen soll. Also sollte man plötzlich gerinnungshemmende Medikamente bei einem jungen Menschen ansetzen oder nicht? Das wissen wir einfach nicht so richtig, wenn wir ehrlich sind. Und deswegen hat sich das ein bisschen verloren. Aber bei jüngeren Patienten, und die Grenze ist auf jeden Fall unter 50, sollte man nach Gerinnungsstörungen oder an Gerinnungsstörungen denken.
Und Nicolas, generell, du hast jetzt gerade die ganzen Risikofaktoren genannt, also die sollen eigentlich aufhören zu rauchen, die sollen abnehmen, aber so pathophysiologisch, warum sind das alles eigentlich Risikofaktoren für den retinalen Venenverschluss?
Das ist eine sehr gute Frage und das Verständnis gerade für die mitbetreuenden Hausärzte oder Internisten ist es tatsächlich wichtig, dass man das trennt von der Thrombose, von der Beinvenenthrombose. Das ist also nicht irgendwie ein Stase-Thema, wo eine Blutsäule auf dem Gefäß lastet, sondern es ist so, durch diese ganz enge nachbarschaftliche Korrelation von Arterie und Vene, von also retinaler Arterie und Vene, führt ein Strömungsverlust in der Arterie zu einem Venenverschluss führen. So stellen wir uns das vor. Also es gibt da sehr gute Untersuchungen von Herrn Seitz aus den 60er Jahren, der das histologisch sehr gut nachweisen konnte, dass die Arterien, die atherosklerotisch verändert sind, dann zu einem Strömungsverlust in den Venen führen und das führt letztendlich zum Strömungsstau und zur Thrombose, zur Augenthrombose. Augenthrombose ist ja ein Begriff, den ich persönlich selber gar nicht so mag, weil er eben also assoziiert an die tiefen Beinvenenthrombose, wir sagen tatsächlich retinaler Venenverschluss. Das ist der gebräuchliche Begriff und das würde ich auch favorisieren bei all meinen Patienten, dass eben nicht die Analogie zu den Beinvenenthrombosen stattfindet. Wir haben also als Risikoprofil nicht diese venösen Risikoprofile, sondern wir haben tatsächlich ein atherosklerotisches Risikoprofil und das spricht auch dafür, dass die Patienten, die einen Venenverschluss haben, ein erhöhtes Risiko haben für einen Schlaganfall beispielsweise, ein erhöhtes Risiko haben für eine Demenz, eine vaskuläre Demenz. Das sind also Patienten mit einem atherosklerotischen Risikoprofil und das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen und deswegen fordern wir ja schließlich auch eine Abklärung und eine Aufarbeitung der Risikofaktoren.
Und hier ist vielleicht auch noch wichtig zu erwähnen, dass in 5 bis 10% der Fälle der Verschluss auch beidseitig auftreten kann, eben auch zeitlich verzögert. Und das zeigt ja auch nochmal, dass es eine systemisch bedingte Erkrankung ist und nicht nur ein lokales Problem. Wenn die Patienten jetzt bei uns sind, Nina, welche Untersuchungen machst du da, wenn du einen Verdacht hast auf einen Venenverschluss?
Genau, erstmal kurz orientierend insgesamt. Wir würden den Patienten natürlich den Visus testen, dann die Pupillenfunktion, also hat der Patient ein RPD auf dem Auge. Dann schauen wir natürlich als in der Spaltlampe optimalerweise, während der Patient noch nicht weit getropft ist, ob da eine Rubiosis ist. Wir messen den Augeninnendruck beidseits, tropfen den Patienten weit, machen OCT und wenn der Patient jetzt ganz frisch mit seinem Retinalvenenverschluss kommt, würden wir nicht direkt eine Fluoreszenzangiografie machen, aber im Verlauf spätestens nach 4 Monaten empfiehlt man das. Zum Visus, der kann uns Hinweis geben auf eine Ischämie schon gegebenenfalls. Wenn wir zum Beispiel sehen, dass der Patient nicht so ein großes Makulaedem hat, könnte auch eine arterielle Mitbeteiligung vorhanden sein. und der Visus ist eventuell schon kleiner als 0,1 und die, die so einen sehr schlechten Ausgangsvisus haben, die bekommen dann auch oft im Verlauf eine Rubiosis. Genau, an der Spaltlampe achten wir, wie gesagt, auch auf eine Rubiosis. Der Augeninnendruck, den sollte man sowieso im Verlauf immer schön kontrollieren und auch gegebenenfalls Glaukomdiagnostik wie ein RNFL oder auch ein Gesichtsfeld mal machen, wenn da Auffälligkeiten sind.
Das berühmte 100-Tage-Glaukom, einmal erwähnen.
Genau. Ansonsten beim Fundus in Mydriasis wollen wir natürlich auch schauen, wie schaut das Ganze aus, was für einen Verschluss haben wir. Haben wir einen Venenastverschluss, wie wir schon gesagt haben, oder haben wir einen Zentralvenenverschluss oder einen Hemizentralvenenverschluss? Die Befunde hatten wir ja schon von dir, Nikolas. Im OCT achten wir natürlich darauf, hat er ein Ödem oder hat er eventuell so eine hyperdense, hyperfluoreszente MLM, was auf Ischämie hinweisen kann. Fällt dir sonst noch was auf oder Eid ein?
Ja, aber das hast du so schön gesagt, OCT und Fluoreszenz. Wissen denn alle, die zuhören, was das ist?
Wir können es gerne nochmal erklären. Ja, genau, also OCT ist die optische Kohärenztomographie, ist ein Verfahren, was nicht jetzt vergleichbar ist irgendwie mit einem CT, weil das irgendjemand, die Patienten denken irgendwie, was eine Strahlenbelastung hat, sondern ist eher, dass es die Schichten halt nach und nach darstellt, eher mit einem Ultraschall vergleichbar. Also da werden einfach die verschiedenen Absorptionen sozusagen dargestellt. Und genau, zur Fluoreszenzangiografie, die wollen wir erst spätestens nach 4 Monaten durchführen. Und da ist eigentlich unsere Fragestellung, haben wir eine Ischämie oder haben wir keine Ischämie? Da kommen wir vielleicht auch gleich nochmal zu der Laserindikation. Was fällt dir dazu noch ein? Oder möchte noch jemand von euch was ergänzen?
Ich glaube, du hast das schön erklärt. Und also wirklich die alten Dinge, die alten Untersuchungsmethoden darf man nicht vergessen. Also diese Wechselbelichtungstests in RPD und immer untersuchen, das ist für uns ein ganz wichtiges Zeichen klinisch, ob das ein ischämischer Befund ist oder nicht. Und die alten High-Rail-Regeln aus den 80er Jahren, die gelten ja immer noch. Also ein Visus unter 0,1 ist hochverdächtig für einen ischämischen Verschluss. Ein RPD ist hochverdächtig für einen ischämischen Verschluss. Viele dunkle Blutungen, die gerade periperplär angeordnet sind oder im Zentrum angeordnet sind und auch viele Kottenwohlherde, das legt den Verdacht auf einen ischämischen Verschluss nahe. Und dann kann man schon den Patienten anders führen, wenn man das initial gleich sieht. Deswegen finde ich das ganz wichtig und hilfreich.
Und wenn wir noch nicht wissen, worum es sich handelt, genau, RPD ist eigentlich super, super wichtig. Das gibt es ja immer mal wieder, dass man sich dann ärgert, dass keiner getestet wurde.
Zum OCT muss man vielleicht berufspolitisch sagen, ist man im Augenblick noch nicht abrechenbar. Das heißt, da muss man die Patienten auch überzeugen davon, dass es wichtig ist. Ist aber, glaube ich, bei jedem Visusverlust, Gefäßverschluss mit Visusverlust eigentlich gesetzt. Also sollte man gar nicht verhandeln, sondern beim Initial braucht man das eigentlich.
Ja, dann kommen wir jetzt eigentlich schon zur Therapie, würde ich sagen, vom retinalen Venenverschluss. Nikolas, möchtest du gerne einmal grundlegend, wie gehen wir an so einen retinalen Venenverschluss heran, an Therapiemöglichkeiten, was haben wir da?
Ja, mache ich gerne. Also ich möchte noch einen Schritt zurückgehen. Ich möchte nochmal daran erinnern, die Zeit vor 2005, als wir noch keine Injektionen hatten.
Das können wir uns gar nicht mehr vorstellen.
Das war ja fürchterlich. Also wir haben so viele Patienten weggeschickt, die wir einfach nicht behandeln konnten. Wir haben Dinge gemacht, die einfach der Verzweiflung geschuldet waren. Wir haben diese radiale Optikoneurotomie gemacht, also in den Sehnerven hineingestochen. Man muss sich überlegen, dass man in den Sehnerv reinsticht, eine Struktur des Auges, die man krampfhaft versucht immer zu heilen. Plötzlich sticht man rein. Das ist natürlich wirklich heroisch und auch ein bisschen einfach zeigt, wie verzweifelt wir waren. Wir haben versucht, die Gefäße zu punktieren. Das wird immer noch versucht. Gerade in Asien wird das versucht, mit Robotern zu lösen. Ist, glaube ich, aber ein sehr schwieriger Ansatz oder sogar der falsche Ansatz, weil wir meistens dann zu spät kommen. Und man hat auch versucht, die Gefäße chirurgisch zu trennen. Das sind alles Wege, die komplett wieder verlassen wurden. Und das zeigt eigentlich immer, wenn viel probiert wird bei einer Erkrankung, dann hat eigentlich nichts geholfen. Und es hat sich alles dramatisch geändert, seit wir die VGF-Inhibitoren haben. Also auch selbst das Triamcinolon, was so Mitte, Ende der 90er aufkam, hat ja das nicht geändert, hat ja den Verlauf von den Verschlüssen eigentlich nicht geändert. Und wie war der Verlauf typischerweise? Also ein Venenverschluss, vor allem die Zentralvenenverschlüsse waren meistens so, dass wir haben die halt gelasert und im Zentrum haben wir dieses Ödem sich austoben lassen und am Schluss war es...
Beobachtet.
Ja, einfach aggressiv beobachtet und am Schluss war es so ein Pigmentklotz, so ein Pigmentklumpen in der Mitte, weil die halt so eine chronische neurosensorische Abhebung hatten. Die Patienten und das war dann irgendwann vernarbt und das war der typische Befund, den man heute eigentlich überhaupt nicht mehr sieht. Und das war aber gang und gäbe und die Patienten haben sich damit relativ schnell abgefunden, dass sie ja auf dem Auge einfach schlecht sehen, aber wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass das zweite Auge auch gar nicht so selten betroffen werden kann. Je nach Daten, die man anguckt, zwischen 8 und 12%. Und das heißt dann einfach praktisch funktionelle Blindheit für die Patienten. Und das ist ja eine Katastrophe. Und das erleben wir heutzutage nicht mehr. Das ist ja ein echter Segen. Also seit 2005 ist das einfach Geschichte. Und das darf man immer wieder nicht vergessen, wenn man über die Gefäßverschlüsse spricht. Und was ich den Patienten auch immer sage, es gibt keine Erkrankung, die mit Injektionen behandelt wird, die so gut anspricht wie ein Gefäßverschluss. Also das Ödem schmilzt wie Butter in der Sonne. Ja, der berühmte Vergleich. Berühmte Butter oder Margarine, genau.
Lecker.
Lecker, genau. Das Wichtigste ist, dass man im ersten Jahr aggressiv behandelt. Dass man, also aggressiv heißt nicht, dass man wirklich ganz viel spritzt, aber dass man engmaschig dran bleibt und dann und einfach im Zweifel immer spritzt. Und es gibt die Diskussion, wir arbeiten ja gerne mit einem intensivierten Schema und es gibt die Diskussion, dass doch Verschlüsse nach 2, 3 Spritzen trocken sind. Das mag es auch geben, aber die Erfahrung und ja auch die Geschichte zeigt ja, dass wir es in Deutschland und auch weltweit nicht geschafft haben, ausreichend Spritzen an die Patienten ranzubringen. Und deswegen sind wir doch, mittlerweile haben wir unser Schema geändert und versuchen eher ein bisschen Überbehandlung als Unterbehandlung. Das ist, glaube ich, für alle Erkrankungen eine ganz wichtige Erfahrung gewesen. Wir in Göttingen haben ein modifiziertes Behandlungsschema und Patricia, du hast das schöne Paper dazu geschrieben. Ich darf dich mal bitten, einfach das mal zu erklären, wie wir das jetzt machen oder wie du das auch beschrieben hast.
Sehr gerne. Kurz vorweg, vielleicht nochmal vor unserem Schema die beiden anderen, die es eben gibt. Das ist einmal das PRN-Schema, das Prorenata-Schema, wo man einfach nach Bedarf behandelt. Das heißt, man bestellt den Patienten immer wieder ein, schaut, ob eine Therapie erforderlich ist oder nicht. Und wenn ein Makulaödem zu sehen ist, dann würde man eben wieder spritzen. Ansonsten wartet man ab. Und dann gibt es eben dem gegenübergestelltes Treat-and-Extend-Schema, konventionell mit Einzelinjektion. Das heißt, man behandelt, guckt dann nach einem gewissen Abstand wieder, schaut, ob im Makulaödem da ist oder nicht. Und wenn der Befund gut ausschaut, das bedeutet, wenn es eben trocken ist oder wenn nur noch ein bisschen subretinale Flüssigkeit beispielsweise da ist oder eine RPE-Abhebung, jetzt eben weniger bei den Venenverschlüssen, aber eben eher bei der AMD, dann würde man den Abstand verlängern. Und wenn man wieder eine Verschlechterung sieht, dann würde man den Abstand verkürzen. Und man beginnt da in der Regel mit einem 4-Wochen-Intervall, geht dann auf 6 Wochen, 8 Wochen, 10 Wochen und auf 12 Wochen. Und bei uns haben wir das modifiziert in dem Sinne, dass wir keine Einzelinjektionen geben, sondern dass wir blockweise injizieren. Das bedeutet, dass der Patient zu uns kommt, direkt einen ersten Tonus bekommt mit 4 Spritzen alle 4 Wochen. Dann gehen wir auf 3-mal alle 6 Wochen, wenn alles gut aussieht, dann auf 8 Wochen, 10 Wochen und 12 Wochen. Und in unserer Arbeit haben wir untersucht, wie gut die Patienten darauf ansprechen, wie gut es funktioniert und wie gut man dann auch dieses 12-Wochen-Intervall eben erreichen kann. Und wir haben ca. 70 Patienten mit Venenverschlüssen analysiert und wir haben gesehen, dass im ersten Jahr ca. 8 Spritzen gegeben werden. Und das spiegelt eben wieder diese intensive Therapie am Anfang, was wir hier ganz gut hinbekommen. Und bei nur 3 Kontrollen im ersten Jahr, was auch wichtig ist für die Adhärenz, dass der Patient nicht monatlich in die Klinik kommen muss, sondern wirklich wenige Kontrollen hat. Wir dürfen ja nicht vergessen, die Spritze ist wieder ein Arzttermin, die Kontrolle nach der Spritze ist ein Arzttermin.
Nicht nur für den Patienten. Auch für die Angehörigen.
Genau, ja, auch für die Angehörigen, für die Fahrer, genau, das ist eben alles wichtig. Die Patienten sind ja häufig doch noch jünger, stehen vielleicht noch im Berufsleben und müssen das eben auch alles organisieren können. Und wir haben gesehen, dass 1/3 der Patienten ein 10-Wochen-Intervall erreichen kann und 16% der Patienten mit einem Astverschluss haben die 12 Wochen erreicht. Kein Patient bei den Zentralvenenverschlusspatienten hat das 12-Wochen-Intervall erreicht, aber wir hatten auch eine relativ kurze Beobachtungszeit. Das haben wir uns damit erklärt. Die 10 Wochen haben eigentlich ganz gut widergespiegelt, dass das Schema doch gut funktioniert. Und wir hatten auch insgesamt einen signifikanten Visusgewinn nach einem Jahr Behandlung und die Netzhautdicke konnte signifikant reduziert werden.
Ja, das finde ich ganz wichtige Daten, weil die Daten aus den prospektiven Beobachtungsstudien zeigen auch, dass wenn man im ersten Jahr gut behandelt, ungefähr ein Viertel der Patienten nicht mehr weiter behandelt werden muss im zweiten Jahr. Das zeigt ja, eine intensive Behandlung zu Beginn, weitere Behandlung in der Dauer reduziert, passt ja auch zum akuten Verschlussereignis. Also ist ja anders als beim Diabetes, ist ja anders als bei der Makuladegeneration, wo man irgendwann in die Krankheit so hineinkommt, sondern das ist ja ein ganz akutes Ereignis und deswegen ist auch eine akute Therapie absolut sinnvoll.
dann können wir festhalten, die erste Wahl bei einem Patienten, der noch phag ist und der auch keine Katarakt zeigt, wäre eben Anti-VEGF. Und hier haben wir drei Substanzen, nämlich das Bevacizumab, das Aflibercept und das Ranibizumab. Und diese drei wirken in Studien auch alle gleichwertig. Also man kann alle gut verwenden. Wann würden wir denn jetzt mit Dexamethason oder Triamcinolon, hattest du vorhin auch erwähnt, behandeln?
Also zunächst zu den Anti-VEGF-Therapien. Es ist ja wirklich sehr erfreulich, dass sich jetzt weitere Medikamente anbieten auf dem Markt, die jetzt in der Zulassung sind oder schon zugelassen wurden. Jetzt allerdings noch nicht für den Retinalvenenverschluss. Aber es tut sich immer wieder was und man denkt, man ist jetzt so an der Spitze, man kann sich nicht verbessern und trotzdem kommen dann eben länger wirksame Substanzen beispielsweise. Ja, die Frage nach den anderen Substanzen, es gibt ja noch zugelassenes Dexamethason, also ein Cortisonpräparat, was auch sehr gut wirkt am Augenhintergrund. Das haben wir ja auch in der prospektiven Studie, in den sogenannten Comrade-Studien gesehen, dass beide Medikamente, also die Anti-VEGF-Therapie, aber auch die Steroide gleichwertig sind, jedenfalls in den ersten 6 Wochen. Und dann die Schere ein bisschen auseinander geht, weil man mit den Dexamethason-Präparaten doch bei einer wiederholten Injektion etwas vorsichtiger ist. Während man die VEGF-Inhibitoren relativ problemlos kurz ineinander geben kann. Das ist eigentlich der Vorteil der VEGF-Inhibitoren. Der Nachteil ist natürlich, dass man sie häufiger geben muss. Das Dexamethason hat das Problem, dass es zwei Dinge macht. Zum einen führt es zu einer Linsentrübung, also zu einer Cortisonkatarakt. Und wir hatten ja schon gesagt, dass es eher jüngere Patienten sind, die noch ihre Linse haben. Das heißt, man muss dann irgendwann die Linse operieren, möchte man auch nicht unbedingt jetzt eingehen, das Risiko, auch wenn es heutzutage kein großes Problem mehr ist. Und das Zweite ist, dass ungefähr ein Drittel der Patienten der Augendruck ansteigt. Und wir hatten ja vorhin gesagt, ein Hauptrisikofaktor ist das Glaukom, also ist das Modell retinaler Venenverschluss eigentlich das Schlechteste für Steroide, muss man sagen, leider. Aber wir haben einzelne Patienten, die dann unter Steroiden sehr gut funktionieren, wo das Ödem lange dann wegbleibt. Und da kann man, die Erfahrung muss man machen, die Selektion muss man machen, aber wir fangen eigentlich in der Regel immer mit VEGF-Inhibitoren an. Abraten, ganz klar, sollte man von den Dexamethason-Präparaten oder auch vom Triamcinolon bei einer klaren Linse, bei einem vorbestehenden Glaukom, bei einer bekannten Steroidresponse, also einem Druckanstieg auf die Cortisongabe und bei Veränderungen im vorderen Augenabschnitt, wenn also keine Linse drin ist, beziehungsweise die Linse eingenäht wurde oder eingeklippt wurde, weil dieses Stäbchen sich dann, also beim vor allem das Dexamethason-Stäbchen sich in die Vorderkammer mogeln kann. Und wenn das Stäbchen Kontakt hat zur Hornhaut, die Hornhaut ganz schnell dekompensiert. Das geht innerhalb von wenigen Tagen und das muss dann ausgetauscht werden. Das ist dann wirklich richtig ernsthafte Komplikation. Das Risiko sollte man auf keinen Fall eingehen. Deswegen also nicht bei, wie wir sagen, Linsenlosigkeit oder Aphakie und bei eingenähten Kunstlinsen. Janina, die Frage an dich, wie oft spritzt du denn deine Patienten, die Retinalvenenverschluss haben? Was sagst du denen zu Beginn?
Also generell kann man denen sagen, dass sie sich schon mal einstellen können aufs Jahr, wie viele Besuchstermine oder Ausflüge sie zu uns in die Augenklinik haben, dass sie eigentlich mit so ungefähr 9 Ausflügen, also 9 Injektionen im Jahr rechnen sollten. Also am Anfang spritzt man natürlich monatlich erstmal, also alle 4 Wochen. Und nach den ersten 4 Injektionen kann man das dann bei Bedarf halt nach unserem modifizierten Treat-and-Extend-Schema anpassen. Und insgesamt sind das aber so eigentlich ganz gut, wenn man 9 Injektionen im ersten Jahr auf jeden Fall durchführt. Und dann muss man halt nach Bedarf schauen, ob das Ganze weniger wird im Verlauf. Und beim retinalen Venenverschluss kann man sich eigentlich fragen, warum man da eigentlich das gleiche Injektionsschema hat wie beim diabetischen Makulaedem und bei der AMD, weil ja eigentlich der ZVV VEGF abhängig ist. Wie du vorhin schon zur Pathophysiologie, da warst du ja schon ein bisschen drauf eingegangen. Und das ja eigentlich merkwürdig ist, dass wir das gleiche Schema haben.
Ja, es gibt ja gute Daten, die den VEGF-Spiegel gemessen haben bei verschiedenen Erkrankungen und gezeigt haben, dass die Venenverschlüsse mit am meisten oder eigentlich deutlich am meisten VEGF-Spiegel haben. Also wesentlich mehr als eine Makuladegeneration. Trotzdem nutzen wir das gleiche Schema, was, glaube ich, einfach Tradition ist und nicht irgendwelche wissenschaftlichen
Traditionen behält man ja bei.
Ja, ist auch manchmal ganz gut, genau.
Haben wir schon immer so gemacht.
Jedenfalls in Göttingen. die Diskussion entbrennt ja da, wenn man einen Verschluss gespritzt hat, der nach 2-3 Wochen wieder kommt, wo das Ödem wieder kommt, also erstmal ganz gut anspricht. Und dann die Regel halt gilt, dass man nicht unter 4 Wochen wieder injizieren darf. Das ist ja so die auch niedergeschriebene Regel. Die ist, glaube ich, einfach zu grob. Es gibt bestimmt Patienten, die von einer häufigeren Injektion, also beispielsweise alle 2-3 Wochen, erstmal im Initialstadium profitieren würden, die man aber dann aufgrund dieser Regelung dann nicht häufiger spritzen kann. Das ist dann tatsächlich eine ungünstige Situation. Und da muss man gucken, wie man da rauskommt. Aber das macht für mich total Sinn, weil ein Venenverschluss eigentlich deutlich mehr VGF hat als jegliche andere Erkrankung.
Ja, und beim Ursodex, das geben wir ja, wenn, meistens auch erst im Verlauf. Also eigentlich beginnen wir ja immer erstmal mit Anti-VEGF-Substanzen. Und beim Ursodex haben wir natürlich ein späteres Wirkmaximum und dadurch aber auch ein längeres Wirkspektrum. Also so nach 60 Tagen, meine ich, ist das Maximum zu sehen von der Ursodex-Spritze, dass das Ödem zurückgedrängt wird. Und das ist halt sehr individuell ja unterschiedlich, wann das dann wiederkommt. Mhm. Und da so im Jahr, was würdest du da sagen, wenn man jetzt irgendwann auf Ursodex umgestiegen ist? 3?
Oder? Ja, also Daten zeigen so 3-4.
3-4 sogar.
Dexamethasoninjektionen. Man muss sich halt so ein bisschen auf die Lauer legen. Das ist halt das, was mühsam ist. Also wir haben ja vorhin schon gesagt, dass die Patienten sehr gepeinigt sind durch die häufige Kontrollen. Und das ist natürlich, wenn man nach 6 Wochen sieht, dass alles trocken ist, dann muss man sich nach weiteren 6, gucken wir nach weiteren 6 Wochen. Und dann muss man alle 4-6 Wochen schauen. Das heißt dann am Schluss, dass die Patienten auch nicht sehr viel weniger kommen müssen als bei VGF-Inhibitoren, aber sie werden halt weniger gespritzt.
Das und sie müssen ja noch mehr ihre Augeninnendruckkontrollen, ja, vielleicht auch, klar, beim niedergelassenen Augenarzt auch noch, genau, zwischendurch wahrnehmen.
Also es gibt noch keinen ganz goldenen Weg, ist einfach so. Man muss dann das halt einfach gut besprechen, gucken, zu wem welches Schema passt, zu wem welches Medikament passt. Aber ich glaube, was wir als Ärztinnen und Ärzte darauf drängen müssen, ist, dass wir im ersten Jahr halt intensiv dranbleiben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste.
Ja, und dann kommen wir jetzt nochmal zur weiteren Therapie, also erstmal zur Ischämie vielleicht. Also Nikolas, wann würdest du sagen, gilt, also dass wir wirklich sagen, er ist ischämisch behandlungsbedürftig, sowohl beim Zentralvenenverschluss als auch beim Venenastverschluss? Gibt es da so eine ganz grobe Richtlinie, auch wenn man das vielleicht nochmal individuell sehen muss? Aber
ja, also die Studien haben das ja sehr gut gezeigt, auch neuere Studien haben das gezeigt, dass die alten Flächen, die in den 80er Jahren definiert wurden, auch mit den neuen Bildgebungsmethoden stehen bleiben. Und das waren beim Venenastverschluss 5 Papillendurchmesserfläche, also eine Papillendurchmesser ist ja 1,5 mm ungefähr. Und wenn die Fläche größer ist als diese 5 Papillendurchmesser, dann muss man mit einer Ischämie rechnen, und beim Zentralvenenverschluss ist es 10 Papillendurchmesser, also zusammenhängende Fläche. Und das ist schon relativ groß, relativ viel. Man muss aber sagen, es ist auch ein bisschen mühsam, diese Fläche auszumessen. Also ich habe mich noch nie hingesetzt und habe mit einer Schablone das gemessen. Habt ihr das mal gemacht?
Nee. Nein. Genau. Man schaut sich ja alles so ein bisschen an, ja, genau, sowohl die Fluoreszenzangiografie und auch wie compliant der Patient eventuell ist.
Ja, es sind ja so viel am Schluss, was eine Behandlung beeinflusst, ist ja ganz, ganz viele Parameter.
Ob der unterlaufende IBOM-Therapie gerade ist oder nicht.
Genau, genau. Und die Fläche ist für uns natürlich schon interessant, allerdings ist es eher so ein Bauchgefühl ist zu wenig. Wir gucken ja schon genau hin und gucken, wie viel Fläche gemacht betroffen ist. Aber wenn zum Beispiel, für mich ist auch die Intensität der Ischämie eine Rolle, wenn jetzt kleine Areale sind, kleine Inseln, dann würde ich sagen, ist es nicht so schlimm. Wenn jetzt aber wirklich alles tiefschwarz ist und da überhaupt kein Kapillarbild mehr da ist, dann muss man von einer manifesten Ischämie ausgehen. Dann würde ich auch relativ schnell lasern, was die Amerikaner ja nach wie vor nicht machen. Die warten ja immer noch auf die Proliferation, was ich ja für sehr schwierig.
Mutig
halt, ja. Also es ist verrückt an der ganzen Geschichte mit der Proliferation. Die Daten sind ja schon klar, nachvollziehbar, auch gut publiziert. Aber die wurden zu einer Zeit veröffentlicht, als man noch nicht vitrektomiert hat, beziehungsweise nicht so gut. Und das war extrem mutig, historisch gesehen, finde ich. Auf Proliferation, auf Glaskörperblutung, auf eine Verschlechterung zu warten, das finde ich nicht adäquat. Und das machen wir in Europa eigentlich auch nicht.
Und wenn wir uns jetzt entscheiden, so einen ischämischen Zentralvenenverschluss oder Venenastverschluss oder Hemizentralvenenverschluss zu lasern, welche Parameter würdest du so beginnend, man muss natürlich individuell schauen, aber wie möchtest du, dass die Herde aussehen, wie viel Abstand sollen die haben? Mhm.
Also im ischämischen Bereich ist es also sehr anders als am Diabetiker, wo so kleine Inselchen nur weg sind, sondern es ist dann wirklich meistens ein zusammenhängender Bereich und da ist ja, findet ja auch kein Sehen mehr statt aufgrund der Ischämie. Und da kann man also ruhig ein bisschen mutiger lasern. Also wir lasern ja immer so, dass die Herde nicht ganz weiß sind, sondern so ein ordentliches Grau haben, jetzt in der Peripherie jedenfalls, nicht im Zentrum. Und da kann man auch so mal gucken, dass sie ein bisschen heller sind. Allerdings soll man immer aufpassen, dass man nicht auf Nervenfasern, vor allem im Zentrum, nicht auf Blutung schießt, nicht auf Nervenfasern, auf Blutung schießt, weil die Blutungen ja oberflächlich liegen, also im Bereich der Nervenfaser und das Licht, das Laserlicht eben im Pigmentepithel oder im Blut absorbiert wird und dann eben Nervenfasernbündeldefekt eintreten kann. Und deswegen niemals auf Blutungen schießen, also Blutungen beim Venenverschluss immer umgehen.
Und wenn wir jetzt so ein Makulaödem haben, kann man ja neben der IVOM-Therapie ergänzend auch beim Venenastverschluss eine fokale Gridlaserung durchführen. Wie würdest du da herangehen? Beim zentralen Venenverschluss ist das ja nicht empfohlen, hatte man anhand großer Studien festgestellt.
Genau. Also im zentralen Venenverschluss dann reduziert sich dem auch, aber die Sehschärfe wird nicht besser, was einen jetzt historisch nicht wundert, weil die ja, wie ich vorhin schon sagte, dann so Umbaumechanismen haben jetzt in der Makula. Beim Venenast, der fokale Laser beim Venenastverschluss, der findet kaum noch statt. Wir machen den ganz, ganz selten. Ich glaube, ich würde mal sagen, maximal 5 pro Jahr hier in einer großen Uni. Mhm. Und das wisst ihr besser, ihr lasert ja immer.
Selten. Meistens nur CCS.
Nächster Podcast, genau. Aber dort ist natürlich ein anderer Anspruch. Beim peripheren Lasern versucht man ja die äußeren Netzhautschichten zu veröden, zu koagulieren mit diesen 60 bis 80 Grad, die ein Laserlicht hat. Und die Rezeptoren richtig zu verbrennen, um den Sauerstoffbedarf zu reduzieren. Beim fokalen Lasern versucht man, das Pigmentepithel zu stimulieren, zu kitzeln, dass es ein bisschen proliferiert und einfach mehr Flüssigkeit absaugt, also dem ganzen Prozess, Heilungsprozess ein bisschen Stabilität gibt. Wie das genau passiert, wissen wir tatsächlich immer noch nicht so hundertprozentig, aber so ist die Vorstellung. Und das funktioniert ja eigentlich auch. Allerdings muss man zugeben, dass alle Studien, die wir jetzt gemacht haben, wir haben da selber vor vielen Jahren schon eine prospektive Studie gemacht, mit den Laserverfahren kombiniert wurden mit VEGF-Inhibitoren, dass die Lasergruppe keinen Vorteil gezeigt hat. Also von den Studiendaten her scheint das nichts zu bringen. In Einzelfällen will ich es nicht in Abrede stellen, habe ich es auch schon gemacht, aber man ist wenig motiviert im Augenblick, auch weil die VEGF-Inhibitoren so gut ansprechen oder die Injektionstherapie so gut anspricht, ist man wenig motiviert im Augenblick noch eine Fokallaserung zu machen.
Okay.
Ja, super. Jetzt haben wir ja schon ganz viel über die neueren Therapien gehört, aber vorhin auch schon einmal über Traditionen gesprochen. Was ist denn mit der Aderlass-Therapie?
Mein Herz tut weh. Ja, der Aderlass, ich bin ja in der Klinik groß geworden, wo der Aderlass quasi erfunden wurde und die ganzen Studien gelaufen sind. Und das ist fällt mir wahnsinnig schwer, jetzt das zu akzeptieren, dass wir in der Qualität, wie wir ihn gewohnt waren, nicht mehr durchführen können, weil die Plasma-Expander eben nicht mehr zur Verfügung stehen, beziehungsweise nicht einfach zur Verfügung stehen. Deswegen wäre es jetzt auch weltfremd zu fordern, dass man weiterhin den Aderlass macht. Der Aderlass war in der Zeit, als wir noch keine VEGF-Inhibitoren hatten, die Therapie der Wahl für den frischen Verschluss. Die Theorie, die dahinter steckt, ist, dass man, obwohl man Sauerstoffträger entfernt, dass man trotzdem die Fließeigenschaft des Blutes so verbessert, dass die Sauerstoffversorgung unterm Strich besser wird. Das kommt aus einer Zeit, wo im Grunde ganz viel mit Aderlass behandelt wurde. Und was ich auch erst vor wenigen Jahren erfahren habe, der Mann, bei dem es zum ersten Mal ausprobiert wurde, war Reinhold Messmer. Ich glaube, in der Höhe von 6.000 Meter. Der Bergsteiger. Ja, der mit der Zottelfrisur. Genau. Und der hatte dann tatsächlich sich auf einer Höhe von 6.000 Meter sich selber einen Aderlass gemacht, weil er eben schlechter gesehen hat und dann wurde es wieder besser. Also den Hämatokrit zu senken führt dazu, dass das Blut deutlich schneller durch die kleinen Kapillaren fließt und das führt unterm Strich zu einer besseren Sauerstoffversorgung. Das ist auch bei Katzen nachgewiesen im Labor, also wirklich sehr gut belegt. Und alle klinischen Studien, die dazu gelaufen sind, die zeigen, dass die Gruppe, die mit dem Aderlass behandelt wurde, deutlich bessere Ergebnisse hat. Aber alles nicht so gut wie die Injektionstherapie heutzutage, muss man zugeben. Wir hatten allerdings mit den Münchner Kollegen vor 10-12 Jahren eine Studie durchgeführt, wo wir das verglichen haben. Eine Studie bei Zentralvenenverschlusspatienten, ganz interessant. Die eine Gruppe hat dann gleich von Beginn an Injektionen bekommen, die andere erstmal 6 Wochen Aderlass. Und am Schluss kamen dann erst Injektionen und am Schluss waren dann beide Gruppen gleich gut. Aber in der Aderlassgruppe mussten, glaube ich, über 60% nicht keine Spritzen erhalten, ja, weil eben der Aderlass dazu geführt hat, sehr wahrscheinlich, dass das Ödem dann einfach verschwunden ist und die Durchblutungssituation sich verbessert hat. Der Aderlass soll wird über 6 Wochen ursprünglich durchgeführt und soll dann den Hämatokrit so senken, dass der Körper weitere 6 Wochen braucht, um sie wieder auf Normalniveau zu erholen. Deswegen auch keine Eisentabletten beispielsweise in der Zeit.
Ab welchem Hämatokritwert beginnst du so eine Hämodilution?
Also alles, als wir es noch intensiv gemacht haben, haben wir wirklich mit alles, was über 37 war. Und das ist ja schon eigentlich fast pathologisch, muss man zugeben. Also die schöne, ich glaube, habe natürlich immer gelernt, dass der Aderlass sinnvoll ist, aber ich habe es wirklich daran geglaubt dann, oder ich habe es verstanden, dass es funktioniert bei einem Patienten, den ich auch schon mit Aderlass betreut hatte und der dann zufälligerweise parallel zu seinem Zentralvenenverschluss auch einen Magenulkus bekommen hat und hat dort ganz viel Blut verloren und war plötzlich auf einem Hämatokrit von 24 und der Visus ist angestiegen, ohne dass wir was gemacht haben, von, ich glaube, 0,1 auf 0,5, 0,6. Und dann hat er sich, er war ein bisschen blass, muss ich zugeben. Und dann hat er sich,
aber dem Auge ging es gut. Ja, dem
Auge ging es sehr gut. Dann hat er auch so gesagt, er war auch bei uns dann in der Klinik und dann hat er sich wieder berappelt, was den Magen angeht und Hämatokrit stieg an, relativ schnell sogar, weil er auch Blutkonserven bekommen hat und der Visus ging wieder runter auf 0,2. Seither weiß ich das, oder glaube ich fest dran, dass der Aderlass auch funktioniert. Aber das sind also kleine Anekdoten, die natürlich wissenschaftlich schwer haltbar sind, muss ich zugeben. Aber wir haben, wie gesagt, das mit Plasma-Expandern gemacht. Das ist wesentlich wirksamer als nur mit Flüssigkeit, also mit Ringer beispielsweise. Und der Plasma-Expander ist ja jetzt in Verruf geraten, weil bei den Intensivstationen Studien gelaufen sind, die eine höhere Letalität nachgewiesen haben. Wobei man immer ganz klar sagen muss, wir haben es nie in der Intensität durchgeführt wie die Intensivmediziner. Wir fallen aber jetzt einfach auch hinten runter, weil die Plasma-Expander ja gar nie für unsere Indikation zugelassen waren. Also das ist ein Versäumnis der letzten Jahrzehnte eigentlich, dass wir da nie eine größere Studie dazu durchgeführt haben, die ja Zulassung von diesem Medikament geführt hat. Aber ja, schade, aber wir machen jetzt halt das Beste draus und nutzen jetzt halt doch einfach andere Flüssigkeit, also Ringer beispielsweise.
Und als Richtlinie würdest du bei uns jetzt so einen Aderlass beginnen, gegebenenfalls bei einem passenden Patienten, ab einem Hämatokrit so kleiner oder größer 39, größer?
Also gar nicht mal so
oder
sehr.
Oder bist immer noch 37?
Nein, wie es will. Also eigentlich ist für mich der ideale Patient mittlerweile für einen Aderlass überhaupt nicht mehr der normale Verschlusspatient, der ein Makulödem hat und seine Blutung, seine Stauung, so das Vollbild eines Verschlusses hat. Und für mich ist der ideale Patient zweierlei. Der eine ist der ein Hyperviskositätssyndrom hat, also der quasi der Radfahrer, die mit einem Hämatokrit von 48 bis 50 kommen und dort einfach sehr dickes und zähes Blut haben und Verschlusssymptomatik, die reagieren super auf Aderlass und oder Hämodilutionstherapie. Und der zweite ist der Patient mit der sogenannten Prästase, auch ein Ausdruck, den ich gar nicht mag, also mit diesem ganz milden, nicht ischämischen Zentralvenenverschluss, weil für die, die noch kein Ödem haben, für die gibt es keine Therapie sonst. Und wenn man die mit einer isovolämischen oder in dem Fall einer hypervolämischen Hämodilutionstherapie behandeln, also dann eben mit Ringer, dann kriegen wir meistens doch kein Ödem. Und das ist, für die gibt es ja sonst keine Therapie. Deswegen sind die für mich ideal geeignet.
Und würdest du noch irgendwelche Kontraindikationen sehen? Also würdest du das Alter bei irgendeiner Grenze setzen für die Hämodilutionstherapie oder irgendwelche?
Also in den Studien waren es 75 Jahre, deswegen sind wir ab 75 Jahren ein bisschen vorsichtiger, was natürlich ungünstig ist, weil viele halt drüber sind. Und bei der Verwendung von Plasma-Expandern musste man immer noch aufklären über Kribbeln von Parästhesien. Das wurde ganz, ganz selten, aber ab und zu mal beschrieben. Ob das wirklich ein reelles Problem ist, weiß ich gar nicht, aber da sollte man drüber aufklären, was sich jetzt erledigt hat, weil wir es ja ohnehin nicht mehr brauchen.
Ja, dann haben wir, glaube ich, schon relativ viel zur Therapie jetzt eigentlich gesagt.
Ja, wenn ich wieder nicht stoppbar, gell?
Nee, eine Sache.
Also was vielleicht, ja, was vielleicht wichtig ist, also ich habe
ja, nee, ich wollte nur ganz kurz noch, oder wolltest du noch was zur ADHS-Therapie sagen?
Ja, sowas ähnliches, was sowas assoziiert ist, nämlich das, die Therapie mit Trental.
Ja.
Mit Pentoxifilin, das ist ja auch eine ganz alte Therapie, die immer noch angewendet wird in einzelnen Kliniken, die hat sich, glaube ich, auch überholt. Also das ist, glaube ich, nochmal wichtig zu sagen, weil es auch in Deutschland immer noch in manchen Kliniken angewendet wird. Also Pentoxifilin verbessert die Erythrozytenverformbarkeit und macht die peripheren Gefäße ein bisschen weiter. Und unter der Vorstellung, dass Gefäße weiter werden, hat man es damals gegeben. Es führt aber meines Erachtens nur dazu, dass das peripher, das Blut peripher versackt und eben nicht eine verbesserte Durchblutung an der Netzhaut stattfindet. Die Verformbarkeit der Erythrozyten, dass die so ein bisschen geschmeidiger werden, ja, das mag sein, aber wenn man ehrlich ist, gab es, ich glaube, nur in Frankreich ein paar Studien dazu, die auch nie so richtig gezeigt haben, dass es wirkt. Also das sollte man eigentlich nicht mehr machen, das Trental, die Trentalinfusion. Auch das ist für mich ein Zeichen, dass man nicht wusste, was man tun soll. Das hat sich, glaube ich, überlebt.
Was ja auch so ein bisschen fraglich ist, sind Antikoagulantien generell. Mhm. Also du hast ja vorhin gesagt, eigentlich haben wir bei diesen venösen Verschlüssen so ein bisschen sklerotische Genese. Aber letztendlich hat es ja irgendwie gezeigt, dass eigentlich Blutverdünner nicht so wirklich gut sind beim Venenverschluss und dass das sogar verschlimmern kann, dass irgendwie die Blutungen noch mehr irgendwie auftreten können. Mhm. Was würdest du, wenn ein Patient sagt, soll ich jetzt ASS einnehmen oder so? Oder?
Also aufgrund, das ist ganz eine wichtige Frage, aufgrund der Augensymptomatik würde ich niemals eine Antikoagulation empfehlen, also ASS oder Marcomar auf keinen Fall, gerade im Frühstadium nicht. Wenn mal so 8 bis 12 Wochen ins Land gegangen sind, kann man vielleicht drüber nachdenken, je nachdem, was die Internisten, Hausärzte und sowas sagen, aber eigentlich nicht aufgrund der Augen. Was wir überlegt hatten mal, was auch, da gibt es auch Daten dazu, ist im Frühstadium Clexane zu nehmen, sowas, also ein Heparin, niedermolekulares, das hat tatsächlich erfreuliche Ergebnisse gezeigt, aber nur in kleinen Studien. Die Industrie ist leider nicht dazu zu bewegen, hier eine größere Studie aufzulegen. Man müsste auch, wenn, dann sehr früh an den Patienten drankommt. Die Frage ist ja immer, wenn man Verschluss, wenn man Embolus, nee, Entschuldigung, wenn man Thrombus auflösen will, wann ist der denn organisiert? Und eigentlich ist der nach einer Woche organisiert, sodass man da wenig irgendwie auflösen kann, weswegen unsere ganzen fibrinolytischen Operationen gar nichts bringen konnten. Und es ist einfach, das wissen wir ja immer noch, es ist schwer, innerhalb der ersten Woche an diese Patienten dranzukommen. Der durchschnittliche Verschlusspatient stellt sich erst nach 2 Wochen vor, weil das nicht so dramatische Symptome sind und er es nicht so richtig ernst nimmt und die Augenärzte vielleicht auch nicht so schnell einen Termin vergeben. Es kommt ja viel zusammen, aber in der Regel kommen wir erst nur nach 14 bis 21 Tagen an die Patienten dran. Dann ist der Thrombus ist dann organisiert.
Und was hältst du, noch was anderes, wo wir auch nicht jetzt direkt so irgendwie mit der Indikation dabei sind, vom ILM-Peeling generell bei so chronischen Ödemen, die irgendwie nicht weggehen, die sich von nichts beeindrucken lassen, sagen wir mal, von Anti-VEGF, Ozodex, alles schon gehabt?
Also meine persönliche Theorie, wir sind ja unter uns, ist das eine...
Mit den paar Zuhörern.
Genau. Also ILM ist natürlich eine wichtige Struktur der Netzhaut, aber und grenzt ja die Netzhaut nach innen auch ab zum Glaskörper hin. Also die innere Limit Membrane oder innere Grenzmembran. Und die ist für ein gesundes Auge ganz wichtig, auch um den Sauerstoff eben an der Netzhaut zu halten. Für ein krankes Auge ändert sich das, glaube ich. Und für ein krankes Auge ist es ganz gut, wenn diese Flüssigkeit ein bisschen abatmen kann in den Glaskörperraum rein. Und wir wissen von verschiedenen Verläufen von Ödem, wenn sie ein Peeling hinter sich haben, also wenn die ILM entfernt wurde, dann ist der Verlauf günstiger. Also flacht das Ödem deutlich ab. Jetzt aber das als Standardtherapie zu proklamieren, da reichen die Daten dazu nicht.
In Einzelfällen, wenn man wirklich sagt, das ist sehr hartnäckig und der Patient ist oder optimalerweise auch schon pseudophag und nicht phag.
Genau, und muss vielleicht, hat vielleicht eine Glaskörperblutung, muss vielleicht ohnehin von innen gelasert werden. Also wenn man eh reingeht in den Glaskörperraum, dann kann man auch ein Peeling machen, ja.
Gut, dann kommen wir heute schon zum letzten Punkt, zur Ursachenabklärung. Wir haben ja viel schon über das kardiovaskuläre Risikoprofil gesprochen, aber was empfehlen wir denn jetzt konkret? Was geben wir dem Patienten mit für den Hausarzt? Welche Untersuchungen empfehlen wir?
Ja, also eine wichtige Frage, auch dass man das gut kommuniziert, weil das eine Abklärung ist, die ja nicht wir als Augenärzte durchführen, sondern wo wir die Hilfe brauchen von den Hausärzten, von den Internisten, Kardiologen. Das ist ja durchaus ein komplexes Bild. Also was auf jeden Fall gemacht werden sollte, weil es Hauptrisikofaktor ist, internistisch ist der Blutdruck, den Blutdruck anzuschauen. Und da interessieren uns interessanterweise nicht der Bluthochdruck, sondern es interessieren uns die nächtlichen Absenkungen. Und deswegen braucht man 24 Stunden Blutdruckmessung, also auf jeden Fall. Und zwar nicht irgendwie am Wochenende oder wenn man mal Urlaub hat, sondern unter Vollbelastung. Also ganz normaler Arbeitstag, 24 Stunden Blutdruckmessung. Und der untere Blutdruck sollten nicht unter 60 abfallen, auch nachts nicht. Das ist ganz wichtig. Ich würde auf jeden Fall immer ein EKG machen, ist ja leicht gemacht. Ich würde auf jeden Fall immer einen Karotis-Doppler machen. Da kommen immer die ersten Rückfragen, warum denn Karotis-Doppler? Es ist doch kein embolisches Ereignis, es ist doch eine Thrombose. Ja, ist es auch, aber wir hatten ja vorhin schon gesagt, dass wir ein erhöhtes Risiko für einen Schlaganfall haben. Risiko ist ungefähr verdoppelt. Insofern ist ein Karotis-Doppler, also ich würde auf jeden Fall einen haben wollen, wenn ich einen Venenverschluss hätte, würde ich wissen wollen, ob meine Karotis in Ordnung ist. Deswegen empfehlen wir das immer. Und es dient praktisch der Prophylaxe weiterer Ereignisse. Ebenfalls ein Herzecho, einfach um zu gucken, ob das Herz in Ordnung ist oder nicht, um da möglicherweise Maßnahmen zu ergreifen. Also einfach, um das ganze vaskuläre System nochmal auf den Prüfstand zu stellen. Darum geht es eigentlich. Aber wahrscheinlich pathophysiologisch die wichtigste Untersuchung ist der 24-Stunden-Blutdruck. Und natürlich messen wollen wir auch ein Blutbild haben. Das ist, glaube ich, auch ganz, ganz klar. Wir haben ja vorhin über die Hämodilution gesprochen. Da kann man natürlich nur entscheiden, wenn man ein aktuelles Blutbild hat.
Ja, ganz wichtige Botschaft, dass man das dem Hausarzt eben mitgibt und auch nochmal erklärt, warum das alles erforderlich ist. Dann würde ich sagen, fassen wir zusammen für heute. Sind wir schon am Ende. Was wollen wir uns merken? Ich denke, wir sollten uns merken, dass alle Anti-VEGF-Präparate, also das Bevacizumab, Ranibizumab und Aflibercept gleichwertig anzuwenden sind. Die haben alle gleichwertige Wirkung. Und ganz wichtig ist hier aber die konsequente Therapie im ersten Jahr. Und ganz grob kann man sich merken, dass man 9 Injektionen im ersten Jahr vornehmen sollte.
Zudem wollen wir uns auf jeden Fall merken, dass wir regelmäßige Augeninnendruckkontrollen durchführen sollten und bei Auffälligkeiten natürlich auch Glaukomdiagnostik betreiben sollten, weil einfach das Glaukom eine hohe Assoziation mit dem zentralen Venenverschluss oder auch mit retinalen Venenverschlüssen im Allgemeinen hat.
Und wir sollten uns merken, dass wir Bildgebung machen sollten. Also die Fluoreszenzangiografie ist eigentlich gesetzt bei allen Patienten. Und die wird immer noch initial gemacht an vielen Stellen, muss aber nicht mehr gemacht werden, aber spätestens nach 4 Monaten sollte man sie durchführen. Das ist, glaube ich, auch wichtig, dass man das nicht verpasst oder sich die Zeit dafür nimmt, die durchzuführen. Ist ja aufwendig immer ein bisschen.
Ja, ich glaube, dann haben wir es für heute geschafft, sind am Ende. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht, Nikolas.
Ja, doch. Ungewohnt, aber schön. Ja, mit euch hier zu plaudern, ist echt nett.
Ja, auch nett zusammen.
Wir haben uns auch sehr gefreut. Vielen Dank, dass du zu uns gekommen bist.
Mir hat es auch sehr Spaß gemacht. Mohammed, hast du auch deinen Spaß?
Vielen Dank, es war sehr nett und die Rechnung folgt dann.
Alles klar.